dass man mit allzu personalisierter Online-Werbung vorsichtig umgehen muss, weiß auch Stefan Noller, Chef von NugAd in Berlin-Friedrichshain. Seine Firma bietet Behavioral Targeting an, so wird personalisierte Werbung im Fachjargon genannt. NugAd verfolgt das Surfverhalten eines Internetnutzers über Cookies, Datenkrümelmarkierungen in unserem PC, und schaltet dazu passgenaue Werbebanner.
Jemand bewegt sich auf Sportseiten, guckt dann vielleicht abends ein paar Erotikseiten an oder sowas, und dann würde unser System die Vermutung machen, dass es sich um einen Mann handelt zwischen 20 und 40. Und ein Werbetreibender auf der anderen Seite hätte, was weiß ich, Rexona-Werbung zum Beispiel vorgesehen und sagt, die soll nur an Männer zwischen 20 und 40 ausgeliefert werden, und dann bekommt er diese Werbung.
Wer interessiert sich denn alles für dieses Behavioral Targeting System?
Das sind inzwischen ziemlich viele, um ehrlich zu sein. Also im Internet wird ja hauptsächlich über Werbung Geld verdient, und es ist eigentlich allen klar, dass das Internet seine speziellen Vorteile ausspielen muss, nämlich sehr viel mehr über den User zu wissen, einen 1:1 Kontakt zu dem User zu haben. Und Behavioral Targeting ist nichts anderes als ein Versuch, diese Möglichkeiten zu nutzen.
Was gehört denn alles dazu? Also was stellt Ihre Firma alles bereit? Ist es jetzt nur das System oder auch Daten?
Sagen wir mal so, unsere Firma sammelt die Daten im Auftrag der Kunden und analysiert sie und macht Statistiken darüber und gibt ein statistisch angereichertes Profil zurück. Weil in dem Beispiel gerade konnte man ja sehen, wir wissen nicht, ob derjenige ein Mann ist und 20 bis 40, sondern das schätzt unser System. Das ist also eine statistische Anreicherung.
Daten ist ja immer so wahnsinnig abstrakt, da flattern dann Einsen und Nullen ja quasi irgendwie so ins Haus. Kann man das an irgendeinem Ort sich mal anschauen, wo Daten ankommen?
Ja, kein Problem. Es gibt ein Rechenzentrum, wo wir hingehen können und unsere ganzen Server stehen, und die machen auch ordentlich Lärm, wo man sozusagen die Daten hören kann, immerhin. Ja.
Dann gehen wir doch mal hin. So, wir sind jetzt durch 5 Türen ungefähr gegangen, denen man sich ausweisen musste, und jetzt sind wir hier. Ich habe mir das ja ganz anders vorgestellt. Hier sieht es ja eigentlich aus so ein bisschen wie im Zoo. Also es sind lauter Glaskästen da. Ich dachte, jetzt stehen hier lauter schicke Apple-Laptops oder so.
Nee, das ist leider nicht so. Also den Zoo-Vergleich finde ich gar nicht schlecht. Das sind die Empfehlungsmaschinen, die hier laufen. Ja.
Wollen wir mal eine fragen, wie es hier geht? Ich stehe jetzt direkt vor so einem Glaskasten. Da sind dann 4 so Kisten übereinander, wie so Rechner von hinten. Auf einem steht Flora, auf dem anderen Cerberus, Faunus. Sind das die Namen von denen?
Genau, das sind die Namen, mit denen die Rechner auch im Netzwerk angesprochen werden können. Ich hoffe, es hören keine Hacker zu. Aber ja, so heißen sie.
Was macht jetzt die Kiste da drin den ganzen Tag?
Die Kiste zeichnet eigentlich permanent auf, wenn irgendwelche User Webseiten aufsuchen, und versucht daraus Schlüsse zu ziehen, wofür die sich interessieren.
Und weil die Maschine so viel zu tun hat, föhnt es hier die ganze Zeit. Man fächelt ihr Luft zu?
Genau, die werden sehr heiß, verbrauchen sehr viel Energie.
Stößt da nicht auch dieses Behavioral Targeting irgendwann an seine Grenzen? Also kann man denn aus einer bloß der Ahnung, dass jemand öfter Sportseiten aufsucht, tatsächlich schon die entsprechenden Werbebanner schalten?
Ja, das kann man, zumal man muss sich immer vergegenwärtigen, es geht doch um Werbung am Ende, ja, bei Behavioral Targeting. Und Werbung ist immer an viele Leute gerichtet, an Gruppen von Menschen. Es muss an viele Leute ausgeliefert werden, damit es sich überhaupt rechnet. Und allein das hat schon zur Folge, dass man nur mit groben Profilen arbeitet, ja, mit groben Interessenschwerpunkten. Das würde der Werbeindustrie schlicht nichts helfen, ganz exakte Profile der Leute zu haben. Das braucht niemand in der Werbeindustrie.
Was bringt es der Werbung tatsächlich? Die Werbung empfiehlt doch eher oder schafft doch eher Bedürfnisse.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Also gerade Sportseiten sind ein schönes Beispiel, weil man eigentlich immer gerne denkt, ja, Sportleute interessieren sich für Sportprodukte, also Sportschuhe zum Beispiel. Wie wir wissen, ist das meistens nicht der Fall. Ja? Meistens interessieren sich eher für Chips und Cola und sowas.
Okay, ich würde sagen, jetzt gehen wir hier mal raus, weil freut sich der Rechner, dass er gekühlt wird, aber die Journalistin friert. Dankeschön.
Die neue Werbewelt gehört also dem Internet. Doch wenn Geschmack berechenbar ist, werden wir in Zukunft nur noch kaufen, was Marketing-Systeme uns auf dem Bildschirm zaubern?
Also man muss ganz klar sagen, es funktioniert. Wir wissen von Amazon, dass die 20-30% ihres Umsatzes allein damit machen. Ich kann richtig Geld damit verdienen. Eine andere Frage ist, ob es aus der individuellen Sicht funktioniert, also ob die Empfehlungen, die dort gemacht werden, wirklich so spannend sind. Meine persönliche Meinung ist, dass es tatsächlich passt häufig recht gut, aber auch irgendwie auf eine sehr erwartbare, vielleicht langweilige Art und Weise. Eine richtig spannende Musikempfehlung habe ich zum Beispiel von Amazon noch nicht bekommen, oder eine Buchempfehlung. Ich weiß auch, dass die Leute zum Beispiel bei Amazon, die daran arbeiten, sich endlos den Kopf darüber zerbrechen, wie sie so ein bisschen Salz reinstreuen können sozusagen in diese Empfehlungen. Also ich glaube, alle, die schon mal irgendwie Last.fm oder Pandora oder solche Musikservices benutzt haben, haben Folgendes erlebt. Erstmal ist man begeistert, weil man plötzlich denkt, wow, warum kommt hier ständig Musik raus, die ich interessant finde. Bei fast allen, mit denen ich darüber gesprochen habe, stellt sich ab einer bestimmten Zeit aber auch so eine Langeweile ein, weil man merkt, dass das eigentlich immer das Gleiche ist, was man hört. Und so läuft es eben nicht im Leben, sondern die spannenden Sachen, an die man sich zurückerinnert, sind zum Beispiel Musikempfehlungen, die man erst vielleicht gar nicht so toll fand, ja, die in einem gearbeitet haben. Und irgendwann hat man angefangen, diese Musik zu lieben und sie nur noch zu hören. Und diesen Rhythmus, das kriegen Algorithmen nicht gut hin.
Das heißt, auf lange Sicht siegt Ihrer Ansicht nach dann doch die Individualität?
Sagen wir mal so, die Sachen, die die Menschen bewegen und weiterbringen in ihrer Entwicklung oder an die man zurückdenkt, wo so Weggabelungen im Leben, die gibt es ja auch im kleinen Sinn, im Sinne von Musikgeschmack, Büchern, die man unheimlich gern gelesen hat, werden meiner Ansicht nach wahrscheinlich nicht aus solchen Algorithmen gespeist werden, sondern das werden Freunde bleiben oder ja, Leute, die sehr viel komplexere Herangehensweisen an Empfehlungen haben.
Sehen Sie sich selber als Geschmacksverstärker?
Leider ja, denn das, was wir machen, das, was die Algorithmen können, ist mit dem Begriff Geschmacksverstärker sehr schön beschrieben. Hat aber auch genau die Qualität, wie wenn Sie jemanden fragen, der gerne kocht, ja, was man von Geschmacksverstärkern hält. Sie funktionieren gut, ja, man kann sie in Tüten kaufen und reinschütten und es ist ein erwartbarer Outcome. Viele essen sowas auch gerne. Richtig gutes Kochen funktioniert aber ohne Geschmacksverstärker.